Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Dies ist der zweite Teil meines Gesprächs mit Jörg Witzenreuther. Es geht nochmal um das Thema Verhandeln mit dem Einkauf. Jörg Witzenreuther ist Gründer der Verhandlungswerkstatt in Köln. Viel Spaß bei diesem zweiten Teil. Das ist ja, glaube ich, für viele Agenturen ohnehin das Problem, dass sie nicht genau wissen, wer ist denn im Lead. Also ist es jetzt die Fachabteilung oder ist es der Einkauf? Ja. Also wenn ich irgendwo anrufe und will mit dem Unternehmen ins Gespräch kommen und werde schon mal gleich an den Einkauf weitergestellt, dann habe ich schon mal eine Idee, wo die Reise hingeht.
Ja, ja.
Aber ja, wenn ich in einem Pitch-Prozess bin, dann muss ich ja im ersten Schritt erstmal rausbekommen, geht es hier tatsächlich um eine neue, bessere Agentur-Kundenbeziehung oder geht es nur darum, abzuklopfen, ist denn die jetzige Agentur noch diejenige, die den besten Preis macht? Oder gibt es noch andere, die vielleicht günstiger sind?
Das ist die Gretchenfrage schlechthin. Das ist nicht nur bei Agenturleistungen, das ist auch bei Rohstoffen, das ist bei ganz vielen Sachen so. Ja, oder irgendwelche Dreh- und Frästeile oder irgendwie was anderes. Und die Fachabteilungen, die sehen das häufig als ihr hoheitliches Gebiet an. Die haben die Ahnung und die bestimmen, welcher Lieferant das hinkriegt oder welcher eben nicht. Der Einkauf sieht das immer ein bisschen anders. Der Einkauf sagt, es geht hier um kommerzielle Dinge. Es geht nicht mehr nur um inhaltliche, sondern es geht auch darum, gute Verträge zu machen, kommerziell sinnvoll einzukaufen, Wettbewerb zu nutzen, Verhandlungskunst zu nutzen, um gute Preise hinzukriegen. Deswegen sind wir im Lead und wir bestimmen, wer den Auftrag bekommt. Das kriegt man häufig im Vorfeld so ein bisschen raus. Mit wem rede ich? Die inhaltlichen Gespräche mit Fachabteilung. Ich würde versuchen, da mir die Informationen zu besorgen. Wenn die Fachabteilung im Lead ist, dann muss ich der Fachabteilung mein Produkt verkaufen. Das ist gut, weil Fachabteilungen nicht kostensensibel sind häufig. Die wollen, dass Sachen funktionieren und gut sind und toll sind.
Kann man auch verstehen.
Wenn der Einkäufer im Lead ist, wird es schwierig. Der sieht echt nur seine Savings am Ende des Jahres und der sieht nur das kommerziell beste Angebot. Und ein Einkäufer geht jetzt hin und macht, der geht wie so eine Rechenmaschine ran, wie so ein Excel-Mensch. Der geht jetzt hin und sagt, okay, was ist jetzt wichtig an diesem Auftrag? Ja, ist die Zuverlässigkeit besonders wichtig? Ist der Preis, weil wir gerade im Corona-Jahr waren und die Budgets niedrig sind, ist der Preis wichtig? Ist die Langfristigkeit mit dem Lieferanten wichtig? Ist der kreative Aspekt wichtig? Ja, und so gehe ich auch die Angebote durch und bewerte die Angebote und sage so, dem gebe ich so und so viele Punkte in dem Bereich, so und so viele Punkte in dem Bereich, bei den Kosten so und so viele Punkte. Und das nennt man einen gewichteten Mehrfaktorenvergleich.
Aber was ihm wichtig ist, muss doch auch ein Input aus der Fachabteilung sein.
Ja, das, wenn man das weiß, dann weiß man auch, wie man anbieten muss. Ja, und das versucht man sich über die Fachabteilung zu holen. Sag mal, worauf kommt es an? Was ist diesmal bei diesem Auftrag besonders wichtig? Was ist für uns als Agentur hier besonders zu beachten?
Aber das setzt ja in irgendeiner Form voraus, dass sich da schon mal Beziehungen sozusagen etabliert haben. Weil wenn ich da zum ersten Gespräch irgendwie eintrudel und rede mit der Fachabteilung vielleicht auch zum zweiten, dritten Mal, dann würde ja dort mit Informationen eher spärlicher umgehen und mir geben, als wenn ich die Leute schon länger kenne.
Fragen, sich rantasten. Ja, wenn man sich 3, 4, 5 Mal getroffen hat, ist eine Beziehung da. Dann darf man auch solche Sachen häufiger schon mal fragen, weil man einfach eine persönliche Nähe hergestellt hat.
Es gibt die Idee, dass der Einkauf nicht nur auf die Lieferantenseite, wie der Einkäufer jetzt sagen würde, wirkt, sondern auch intern auch die Fachabteilung, um dort Prozesse zu optimieren und dergleichen. Wie stark ist denn dieser zweite Schritt, nämlich nach innen zu wirken, in der Realität wirklich ausgeprägt?
Stichwort Supply Chain. Ja, es gibt tatsächlich Firmen, da ist der Einkäufer oberster Kostenverantwortlicher, Kostenjäger. Ja, ich habe selber mal in so einem Team gearbeitet. Da war es natürlich, unser Hauptgeschäft waren unsere Lieferanten. Aber wenn wir gesehen haben, dass wir über interne Prozesse Veränderung von Schnittstellen zu Lieferanten. Es können mit elektronischen Tools sein, es können einfach Abläufe sein, es können einfach Verantwortlichkeiten sein. Wenn wir da festgestellt haben, ja, wir können Dinge einfacher machen und Kosten sparen, dann versuchen wir als Einkäufer Einfluss zu nehmen darauf.
Aber Ist das regelmäßig so oder ist das die Ausnahme eher?
Das ist eher die Ausnahme. Das ist schon wirklich, würde ich sagen, hohe Kunst. Also zumindest bei den Einkäufern, die Agenturdienstleistungen einkaufen. Häufig ist es so, dass man, wenn man in eine hochintegrierte Fertigung Lieferanten einbindet, ja, nehmen wir mal Fließband, Autobau, Fließband, ja, Elektronikbauteile, irgendwas, ja, dass man wirklich vom Lieferanten ans Band die Lieferwege so optimiert, Handgriffe optimiert, Wege optimiert, dass das funktioniert. Das ist aber im normalen Geschäft eher nicht der Fall. Also da würde ich mal davon ausgehen, dass die Leute, die die Agenturdienstleistung verkaufen, tendenziell mit dieser Thematik eher weniger zu tun haben.
Ich würde noch mal gerne wissen, wie wird denn ein Einkäufer am Ende des Tages überhaupt bezahlt? Ich würde mal davon ausgehen, dass es irgendwie sowas wie ein Fixum gibt und dass es dann nochmal einen Bonus gibt, der sich nach den Savings richtet.
Ja, möchte man meinen. Das ist so ähnliches wie im Vertrieb, aber ich würde mal so eine wenn ich mal so eine Hausnummer loslassen soll, ich würde mal sagen, so zu 95% gibt es keine Tantieme im Einkauf und auch keinen Bonus. Das ist einfach nicht normal. Auch an Savings gekoppelt. Nicht tendenziell ist der Bonus Karriere oder interner Aufstieg, aber es wird häufig nicht an Geld gekoppelt. So ein normaler Einkäufer, ja, man kann mal so sagen, so die nehmen wir mal, ein guter Wert ist so knapp 50.000, 48.000, 49.000, 50.000. Ja, jetzt geht's Richtung 40.000 bei kleineren Firmen, wo der Einkäufer eigentlich eher so ein ausführendes Organ ist. Fachabteilung sagt, ich brauche da die und die Agentur, mach mal einen Vertrag mit denen. Ja, die verdienen da ein bisschen weniger. Und strategische Einkäufer, die die ganze Warengruppe, Agentur oder Dienstleistung haben und das auch strategisch einteilen und strategisch planen und auch verantwortlich dafür sind, mit welchen Agenturen man Partnerschaften eingeht, die gehen dann tendenziell schon eher so in Richtung 60.000, sodass man sagen kann, so zwischen 40 und 60.000.
Die Beträge, die Sie jetzt genannt haben, waren so Jahresbeträge, die man dort...
Jahresgehalt, ja.
Okay. Genau. Nun gibt es ja auch so elektronische Möglichkeiten wie Auktionen und dergleichen, die man bei Agenturen oder beim Einkauf von Agenturen nicht so häufig findet. Aber wie bewerten Sie denn solche Techniken und solche Möglichkeiten des Einkaufs grundsätzlich?
Also für einen Einkauf ist es natürlich toll, wenn das funktioniert. Ja, der muss nicht reisen, der muss keine Verhandlungen führen. Die verhandeln sich ja gegenseitig, die Leute, indem sie vor ihrem Auktionsfenster sitzen und sehen, wie andere nach unten gehen mit dem Preis. Und dann machen sie selber auch hinterher. Oder ja, es wird eine Zeit gespielt, es kommt auf die Art der Auktion an. Also für den Einkäufer ist das toll. Der sitzt, hat eine Tasse Kaffee in der Hand und guckt sich das Spektakel da an und die verhandeln sich selber nach unten. Ja, und irgendeiner verliert immer die Nerven bei Auktionen. Für den Verkäufer ist das einfach schlecht, weil es wieder nur auf den Preis reduziert wird und man nicht irgendwelche anderen Vorzüge verkaufen kann. Man kann nicht sagen, dass man da gut ist oder hier gut ist oder Reputation oder Beziehung, ja, oder der Kaffee, den man zusammen trinkt oder was auch immer. Das gibt's ja alles gar nicht mehr. Es wird ja völlig entkoppelt und auf den Preis reduziert. Ich persönlich es funktioniert. Ja, sehr gut sogar, weil ich weiß, dass, wie gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei den Lieferanten einer dabei ist, der gerade dringend einen Auftrag braucht, relativ groß ist. So. Und in dem Moment, wo ich den direkten Wettbewerb erziele, die sehen an so einem Fenster, wo die Konkurrenz liegt. Die wissen nicht, wer das ist, die wissen nur, wo die anderen liegen. Und sehen auch, dass man selber noch nicht an erster Stelle ist. Und wissen, jetzt musst du was tun. Geh mit dem Preis nach unten. Alle 3 Minuten wird der Bildschirm erneuert. So. Und irgendwann, wenn sich nach 2x3 Minuten, es gibt so verschiedene Szenarien, wenn sich dann nach 9 Minuten nichts getan hat, wird die Auktion beendet, dann will keiner mehr nachbessern. So, dann kriegt der Erste den Auftrag. So. Jetzt muss ich natürlich immer überlegen, zu Ende, will ich nicht, will ich doch, ja, und danach kommt ein bisschen noch. Das ist so dieser eBay-Effekt, 1, 2, 3 meins, ja, dann will man diesen Auftrag auch plötzlich haben, und geht beim Preis meiner Meinung nach Konzessionen und Risiken ein, die man vielleicht nicht eingehen sollte. Für Agenturen ist es bei Auktionen eben tatsächlich besonders wichtig, das richtig gut vorzubereiten. Mit welchem Wert steigen wir ein? Wo ist unsere Schmerzgrenze? Und die muss ich mir echt klar machen. Wo ist der Punkt, wo ich sage, ein Nichtauftrag ist besser als ein Auftrag? Wenn man sich diese Schmerzgrenze nicht gesetzt hat, ja, dann wird es schwierig. Wenn man hingeht und mit als Verhandlungsziel hat, ich muss irgendwie auf alle Fälle diesen Auftrag kriegen, dann kann man sich überlegen, was passiert in der Auktion. Übrigens auch in der realen Verhandlung. Deswegen, da muss ich echt gefestigt sein. Da muss ich Rückhalt vom Management haben und sagen, bis dahin gehen wir und dann ist eben Feierabend. Wenn dann ein anderer den Auftrag kriegt, kriegt ein anderer den Auftrag. Dann soll doch ein anderer Minusgeschäft machen. Doch besser als wir Minusgeschäft machen. Ja.
Das ist ja nochmal so ein wichtiges Stichwort, weil ich glaube, es gibt ja auch manchmal so Situationen, wo große Unternehmen einen Pitch ausschreiben und wo dann auch kleinere Agenturen eingeladen werden und da vielleicht sogar zum Zuge kommen. Oder wenn eine Agentur da nochmal in die letzte Runde kommt und die hat wirklich im Moment ein Problem, wo sie sagt, eigentlich verdammt nochmal brauche ich den Kunden, ansonsten muss ich Leute entlassen. Das ist ja durchaus eine Situation, die so passieren könnte. Wie würden Sie denn damit umgehen, wenn Sie auf der einen Seite sagen, verdammt, ich brauche diesen Auftrag oder ich will diesen Auftrag, ja, kleine Agentur hat die Chance für ein großes Unternehmen zu arbeiten. Wie würden Sie denn mit solchen Situationen umgehen?
Der große Plan, den man in einer Verhandlung hat, das ist das, was man als Verhandlungsstrategie bezeichnet, ist, der große Plan ist, diesen Auftrag sicher reinzuholen. So, das ist der Plan. Jetzt muss ich das aber taktisch umsetzen. Ich müsste ja bescheuert sein, wenn ich meinem Gegenüber sage, du, ich wähle den Auftrag, ich nehme den auf alle Fälle, egal was für einen Preis du mir hier vorsetzt. Also taktiere ich ein Stück weit. Ja, ich bluffe, ich taktiere, ich spiele auf Zeit, ja, dass der andere nicht merkt, wie dringend ich eigentlich diesen Auftrag brauche. Ich baue so Mauern vor mir auf. Und das muss ich aber geschickt machen, sodass ich einen Rückweg offen habe. In dem Moment, wo ich vielleicht sage, also nie, so wird es nie was. Da komme ich ja kaum noch zurück irgendwie. Jetzt kann ich ja nicht mehr runtergehen, sondern ich lasse mir Türen auf. Also da kommen wir heute nicht zusammen. Da kann ich Ihnen so nicht Ja sagen. Ja, das Gute an sowas ist, wenn man taktiert, Ja sagen kann man immer noch. In dem Moment, wo man dann ja, merkt, jetzt wird er langsam echt ungeduldig und jetzt ist er hier dabei, seine Unterlagen zu ordnen und das Gespräch abzubrechen und mich nach Hause zu schicken, ist vielleicht der Punkt gekommen, wo ich sagen muss, naja, also in dem Moment, wo ich dir jetzt weiter entgegenkomme, was passiert denn jetzt? Ja, dann setzt man sich wieder hin. Und ein Einkäufer, dem man sagt, komm, du kriegst es doch zu deinen Bedingungen, der sagt ja jetzt nicht, jetzt bin ich aber beleidigt, weil du mich so lange davon abgehalten hast oder so lange taktiert hast. Ja, sagen kann ich doch immer noch. Ist ja kein Thema. Ja, aber ich muss dem das ein bisschen schwerer machen.
Das heißt, erstmal schon die Tür so halb schließen, aber immer noch ein bisschen so offen lassen, dass man wieder sie ganz öffnen kann.
Ja, da könnte man wieder diese Ha-Ha-Ha-Regel bringen. Hartnäckige Höflichkeit hilft. Ja. Hartnäckig bleiben, nichts mehr geben, trotzdem höflich bleiben. Immer wieder die Hand reichen, immer wieder die Tür aufmachen. Nie das Gespräch abbrechen oder irgendwie ungeduldig werden. Ja. Das überlassen wir dem Einkäufer. Ja. Und da merke ich ja schon, wenn der ungeduldig wird, wenn der sagt, nee, da mache ich keinen Abschluss, das merke ich doch irgendwann. Und in dem Moment, wo ich merke, das Gespräch ist gleich beendet, kann ich immer noch sagen, naja, also Sie sind schon ein harter Knochen, das muss ich Ihnen echt lassen. Was wäre denn, wenn ich Ihnen das und das gebe? Jetzt würde ich als ersten Schritt vielleicht mal gar nichts nur geben, sondern quid pro quo. Wenn Sie mir versprechen, das, würde ich Ihnen jetzt das und das geben. Ich würde mir versuchen, eine Gegenleistung abzuholen davon, so einen kleinen Deal zu machen. In die Falle tappen ganz viele Menschen immer rein. Ich kriege, was ich will, ich muss nur eine Kleinigkeit irgendwie noch geben. Jetzt muss man gucken, ein Deal ist immer gut, wenn ich wenig geben muss und das Wenige für den anderen aber viel ist. Ja? Und im Gegenzug etwas bekommen, was für den anderen wenig und unbedeutend ist, für mich aber viel ist. Zahlungsbedingungen waren früher so eine Sache. Es ist im Moment, da wir Zinsen niedrig haben, nicht so ein Thema. Aber ja, wenn du mir beim Preis entgegenkommst, versprechen wir dir, innerhalb von 14 Tagen zu zahlen. Boah, das war ein Deal, den ist man da manchmal eingegangen.
Ich würde als letztes noch mal gerne mit Ihnen über diese Good Guy, Bad Guy Geschichte sprechen, die wir auch schon mal im Vorgespräch angedeutet haben. Wer ist denn in solchen Situationen der Gute und wer ist der Böse?
Ja, also am wirkungsvollsten ist es, wenn die Fachabteilung der Bad Guy ist. Die Fachabteilung war ja der beste Freund bisher. Ja, mit denen hat man ja die inhaltlichen Sachen besprochen und ganz emotionslos, weil es von der Verhandlung ja abgekoppelt war. Man hat ja inhaltlich geredet und die kommen auf einmal und sagen, so pass mal auf, meine liebe Agentur, wir haben jetzt hier die Tür aufgemacht, ja, damit du hier sitzt, ja, weil wir das gut finden, was du machst. Aber wir sind raus an der Stelle. Jetzt musst du unserem Einkauf helfen, dass der auch Ja sagen kann. Wir können hier an der Stelle nichts mehr für dich tun. Also, gib einen Preis nach unten, hol dir den Auftrag. So, dann ist es natürlich schwierig. Und dann könnte der Verkäufer natürlich, die Fachabteilung in der Verhandlung natürlich auch noch ein bisschen den Stinkstiefel spielen, ja, und das noch verstärken und hingehen und sagen, also Leute, erzählt mir mal, was ihr alles besonders gut könnt hier, aber jetzt mal im Ernst, das ist doch nicht Rocket Science, ihr seid doch eine Agentur, oder nicht? Ihr seid doch nicht ein Forschungsunternehmen, ihr seid eine Agentur, stinknormale Agenturleistung. Ja, da ist eine wie die andere. Jetzt müssen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Das sagen jetzt auf einmal die Fachabteilungen. Und was macht der Einkäufer? Der kann den Guten spielen und sagen, naja, Sie hören das ja, was die Fachabteilung sagt, was machen wir denn jetzt? Das kriegen wir schon hin, da finden wir schon eine Lösung. So, der Einkäufer ist der Gute in dem Fall. Was macht man mit dem Guten? Man fällt dem in die Arme. Und das ist genau das, was wir natürlich nicht machen wollen, dem Einkäufer in die Arme fallen. Es wird aber auch häufig andersrum gespielt, dass der Einkäufer der Kotzbrocken ist, weil der hinterher nicht mit den Agenturen arbeiten muss, sondern die Fachabteilung muss ja mit denen arbeiten. Und deswegen übernimmt der Einkäufer den Part des Kotzbrockens.
Würden Sie misstrauisch sein, wenn der Einkauf total lieb und nett ist?
Ja, es ist immer so eine Frage, weil also mein Weltbild ist eigentlich, auch als Einkäufer kann man einfach lieb und nett sein. Man kann auch unangenehme Dinge lieb und nett besprechen. Man kann auch Lieferanten unter Druck setzen, denn Druck muss ich immer aufbauen. Ja? Man kann auch Lieferanten unter Druck setzen auf eine nette Art und Weise. Das geht. Ja? Tendenziell ist es aber nicht so. Deswegen, ja, wenn Einkäufer lieb und nett sind, wäre ich tendenziell so ein bisschen auf der Hut.
Sie hatten im Vorgespräch, und das finde ich als Abschluss irgendwie nochmal so ganz schön, hatten Sie die Person des Einkaufs auch nochmal versucht, so zu charakterisieren im Sinne von, die sind eher so introvertiert. Vielleicht können Sie dazu nochmal zum Abschluss unseres Gesprächs was sagen.
Es gibt ja verschiedene Arten von Persönlichkeiten. Es gibt den Extrovertierten. Ja, der guter Netzwerker ist. Verkäufer kommen häufig so aus der Ecke. Das sind gute Netzwerker, die unterhalten sich gern mit Leuten, die fahren gern irgendwo hin und reden mit dem, die kennen auch immer irgendwie einen, der einen kennt, die sind auf jeder Messe, das sind Leute, die sind ganz intuitive, extrovertierte Menschen. So, und dann gibt's Gegenentwurf dazu, das ist der ruhige, zurückhaltende, kühl kalkulierende Mensch. Ja, der ist mit Emotionen nicht so hart, das merkt man schon häufig so in der Smalltalk-Phase. Das sind so Leute, die rollen schon mit den Augen, wenn es um Smalltalk, um Fußball geht, weil die wollen anfangen. Das sind Excel-Menschen, die haben eine Liste im Kopf, die wollen jetzt durcharbeiten. So, und Einkäufer tendenziell, und es stellt sich immer wieder raus, dass der Einkäufer tendenziell so ein Excel-Mensch ist. So, es geht so in Richtung kühl, kalkulierend, sachlich, ja, wenig emotional. Und das beißt sich sehr häufig natürlich mit dem Verkäufer. Das ist so meine Erfahrung. Es gibt viele Einkäufer, die auch noch so ein bisschen in die eine dominante Strömung haben. Ja, so, das ist das, was wir so das Verhandeln von Alpha-Tieren, von Silberrücken, ja, die auch gerne noch auch mal mit der Faust auf den Tisch schauen. Die sind auch sehr sachlich, sehr rational. Die lieben es aber auch noch, ihre Macht auszuspielen. Ja, die hassen es zu verlieren. Die wollen gewinnen. Aber das hat alles nichts mit emotionalen und Dingen auf der Beziehungsebene zu tun. Das ist meine Erfahrung.
Ja, das war doch eine ganz prima Abschlusscharakteristik des Einkaufs. Und Herr Fitzenreuther, ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne. Vielen Dank auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.